Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Ist das der berühmte Silberstreif am Horizont? Russland will schon im Oktober mit Impfungen gegen das Coronavirus beginnen. Das hat Gesundheitsminister Michail Murashko der Staatsagentur TASS zufolge heute angekündigt. Zunächst sollen Ärzte und Lehrer drankommen, dann der Rest der Bevölkerung. Laut Murashko sind die klinischen Tests eines in Russland entwickelten Impfstoffes mittlerweile abgeschlossen. Die Zulassung sei in Vorbereitung. Bei uns wird unterdessen weiter munter debattiert darüber, wie man die steigenden Infektionszahlen wieder drücken kann. Mit Tests, mit Strafen oder reicht die Vernunft, die Erkenntnis Einzelner? Zehntausende haben heute in Berlin ihrem Unmut mit der Corona-Politik Luft gemacht. Das Motto: Das Ende der Pandemie, Tag der Freiheit. Wir berichten darüber ebenso wie über die Black Lives Matter Protestbewegung in den USA und über ein weiteres Buch über Donald Trump, geschrieben von der Nichte des US-Präsidenten. Tenor: Der gefährlichste Mensch der Welt. Und im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es um das afrikanische Viertel in Paris. Ich bin Tobias Ullmeier. Guten Abend. Und wieder ist die Zahl der Neuinfektionen alarmierend. Weltweit fast 300.000 an einem Tag. Und auch in Deutschland nähern wir uns wieder gefährlich der Tausendermarke. Die Angst vor der zweiten Welle ist groß. Gudula Geuter aus unserem Berliner Hauptstadtstudio über das, was die Politik dagegen unternimmt.
Auch ohne Krankheitsanzeichen können sich Reiserückkehrer ab heute testen lassen, freiwillig und für den Rückkehrer kostenlos. Das soll unter anderem an Flughäfen, Bahnhöfen und anderen Reiseknotenpunkten möglich sein, innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise. Die Reise kann zum Beispiel durch Boarding Pass oder Hotelrechnung belegt werden. Auch ein Wiederholungstest soll möglich sein. Für Rückkehrer aus Risikogebieten gilt nach wie vor die Pflicht zur Quarantäne für die, die keinen negativen Test vorweisen können. Im Lauf der Woche soll die Testpflicht in Kraft treten. Die meisten Menschen stecken sich aber weiterhin im Inland an. Insgesamt meldeten die Gesundheitsämter nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 955 neue Infektionen in Deutschland. Die Zahl ist damit auch gegenüber der hohen gestrigen nochmals gestiegen. Angesichts dieser Trendumkehr rief Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff dazu auf, die Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Einen zweiten Lockdown können wir uns nicht leisten, warnte der CDU-Politiker in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Hilfsmaßnahmen wie im jetzigen finanziellen Rahmen ließen sich wohl nicht wiederholen. Der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter, appellierte deshalb an die Bundesregierung, bei weiter steigenden Zahlen lokal und nicht bundesweit zu reagieren. Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, rief dagegen die Bevölkerung zur Vorsicht auf. Nur wenn sich die überwältigende Mehrheit verantwortlich verhalte, könne es gelingen, die Restriktionen zu begrenzen und den Schaden zu minimieren. Der Soziologe und Polizeiwissenschaftler Raphael Beer erklärt die seiner Ansicht nach zunehmende Sorglosigkeit mit einem Nachholbedürfnis gerade unter Jüngeren. Und angesichts teilweise aufgebrochener Aggressionen wie in Stuttgart oder Frankfurt bezeichnet er es im Deutschlandfunk für konsequent, nicht nur partiell den Verkauf, sondern auch den Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum zu verbieten.
Also man könnte natürlich Kieze und Innenstadtbereiche sofort beruhigen, wenn man sämtlichen Alkohol verbannen würde. Das hat aber Konsequenzen, die die Wirtschaft sozusagen und die Eventbranche auch nicht will.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier plädiert auf anderer Ebene für härteres Durchgreifen. Wer gegen Corona-Regeln verstoße, solle härter bestraft werden. Die ganz große Mehrheit der Menschen verhalte sich ausgesprochen verantwortlich. Der aktuelle Risikoanstieg gehe im Wesentlichen auf das achtlose und manchmal auch unverantwortliche Fehlverhalten einer sehr kleinen Zahl von Menschen zurück, so der CDU-Politiker.
Gudula Geuter war das aus Berlin. Ein mögliches Alkoholverbot, Masken, Kontakt- und Reisebeschränkungen, dazu keine großen Partys, keine großen Konzerte, keine Festivals, die Corona-Maßnahmen. Sie haben unser Leben verändert, dazu noch die wirtschaftlichen Folgen des Shutdowns. Viele verstehen das, aber es gibt auch etliche, denen diese Einschränkungen zu weit gehen, die an eine Verschwörung glauben von Bill Gates und der Politik. Und die haben sich heute zu einer Demonstration in Berlin versammelt. Als Beobachter für uns dabei Sebastian Engelbrecht. Herr Engelbrecht, 22.000 Teilnehmer waren angekündigt. Sind die auch alle gekommen?
Ich würde sagen, ja. Die Polizei spricht von 17.000 Teilnehmern. Die Veranstalter haben heute Nachmittag auf der Kundgebung auf der Straße des 17. Juni von 1,3 Millionen Teilnehmern gesprochen. Das ist dann wirklich doch übertrieben. Aber ich kann sagen, von dem Brandenburger Tor bis zur Siegessäule war die Straße des 17. Juni gut gefüllt. Und ich würde einmal schätzen, 50.000 Teilnehmer.
Was ist Ihr Eindruck? Was waren das für Menschen? Waren das Rechtsradikale? Waren das Verschwörungsideologen oder auch einfach kritische Bürger, die die Corona-Maßnahmen hinterfragen?
Von allen diesen Gruppen waren sicherlich welche dabei. Es handelt sich um eine sehr gemischte Gruppe. Eine Nazi-Demo, das wäre sicher zu kurz gegriffen. Die größte Gruppe, die ich gesehen habe, das waren die Impfgegner, die sich gegen die Impfpflicht einsetzen. Andere schwenkten Deutschlandfahnen. Deutschland brauche einen Friedensvertrag und sei kein souveräner Staat, war da zu hören. Die Fahne des Deutschen Reiches von Reichsbürgern war auch zu sehen. Ein Transparent besagte Nein zur Mainstream-Medienpandemie. Ein anderes, der Koronismus sei das gefährlichste politische System aller Zeiten. Kurz, diese Demonstration zeugte von einer großen Verunsicherung. Die Menschen suchen nach Erklärungen für die Pandemie, finden sie nicht oder finden sie in Verschwörungstheorien der unterschiedlichsten Art.
Gibt es denn dann überhaupt eine Kernforderung der Demonstranten?
Ja, immer wieder das Wort Freiheit. Aufgerufen hat ja eine Gruppe, die sich nennt Querdenken 711, zu diesem Tag der Freiheit, eine Initiative aus Stuttgart. Und zu den Köpfen dieser Initiative gehört der schwäbische Unternehmer Michael Ballweg. Und er formulierte die Kernforderung heute so.
Es gibt keine Pandemie. Das Handelsblatt schreibt diese Woche, Ärzte und Kliniken melden Kurzarbeit für mehr als 400.000 Beschäftigte an. Und die FAZ, einige Bestattungsunternehmen, haben gerade so wenig Aufträge, dass sie staatliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Also das ist eine Kernbehauptung. Die Pandemie sei eine Lüge und die Corona-Maßnahmen müssten beendet werden. Die Bundesregierung muss abdanken, war da zu hören.
Ich habe da eben eine Trillerpfeife gehört. Das heißt, mit den Maskenregelungen, mit den Abstandsregeln hat man es nicht ganz so ernst genommen?
Absolut nicht. Kein Mensch hat da eine Maske getragen. Wer sie getragen hat, wurde beschimpft. Es gab heute mehrere Demonstrationszüge. Es gab Kundgebungen schon seit gestern Abend. Morgen sind weitere kleine Veranstaltungen geplant. Die Hauptkundgebung heute Nachmittag auf der Straße des 17. Juni wurde nach 30 Minuten abgebrochen. Die Polizei hat sie für beendet erklärt und versucht jetzt zurzeit, sie aufzulösen. Und der Grund ist eben, dass die Teilnehmer keine Mund-Nasen-Schutzmasken tragen. Als klar war, dass die Kundgebung abgebrochen werden muss, ergriff ein Rechtsanwalt auf dem Podium heute auf der Straße des 17. Juni das Mikrofon und sagte:
Der deutsche Staat will uns hier ganz offensichtlich bekämpfen. Was bei anderen Demos nicht gemacht wird, wird bei uns gemacht. Wir werden das jetzt noch ausführen?
Ja, viel auszuführen war da nicht mehr, aber zunächst mal setzten sich die Menschen auf die Straße. Allzu lange dauerte die Demonstration dann nicht mehr. Die Hubschrauber kreisen jetzt über Berlin-Mitte. Die Polizei räumt den Ort. Es ist möglich, dass sich die Demonstranten im Verlauf des Abends noch zu Spontandemonstrationen, zum Beispiel vor dem Reichstag, zusammenfinden.
Gibt es Ausschreitungen? Ist die Stimmung aggressiv?
Von Ausschreitungen habe ich nichts gesehen. Ich würde auch nicht sagen, dass die Stimmung aggressiv ist. Sie ist nicht gewalttätig. Ich würde eher sagen, es ist eine sehr trotzige Grundhaltung. Man wolle ein Fanal der Freiheit setzen, hieß es da bei den Reden, die gehalten wurden. Der 1. August werde zum Gedenken an diese Demonstrationen künftig zum Nationalfeiertag erhoben werden, sagte einer der Redner. Also Trotz, aber keine Gewalt.
Vielen Dank, Sebastian Engelbrecht, live aus Berlin über die Anti-Corona-Demo am Brandenburger Tor. Und zu Beginn der Pandemie, da hatte es besonders viele Infektionen auf Kreuzfahrtschiffen gegeben. Auch deshalb durften die oft wochenlang nirgends anlegen, geschweige denn wieder mit Passagieren auslaufen. Inzwischen ist das Business wieder unter Einschränkungen leicht angelaufen und schon gibt es einen Rückschlag, gemeldet von einem Expeditionsschiff aus Norwegen. Carsten Schmiester berichtet.
Der Vorfall selbst ist ernst genug, doch Norwegens Gesundheitsverantwortliche fürchten offenbar, dass die Corona-Infektionen an Bord des Hurtigruten-Schiffs Roald Amundsen nur die Spitze eines Eisberges sein könnten. Es war gestern nach zwei aufeinanderfolgenden Fahrten von Spitzbergen kommend in den nordnorwegischen Hafen Tromsø eingelaufen. Aber erst nachdem etwa 180 Passagiere von Bord gegangen waren, wurden 4 Besatzungsmitglieder positiv auf Corona getestet. Rune Thomas Ege, Sprecher der Reederei, wies Vorwürfe zurück, Hurtigruten habe fahrlässig gehandelt. Es hat an Bord keinen Corona-Verdachtsfall gegeben, nicht einmal die kleinsten Anzeichen für irgendwelche Symptome. Deshalb durften alle Passagiere an Land. Inzwischen sind weitere 29 Mitglieder der Crew positiv getestet worden. Die Roald Amundsen liegt in Tromsø fest. Die nächste Reise wurde abgesagt. Während die Gesundheitsbehörden versuchen, mit allen Passagieren Kontakt aufzunehmen, aber nur 60 von ihnen sind noch in der Stadt und für 10 Tage unter Quarantäne gestellt. Nach mehr als 300 Passagieren wird gesucht. Sie dürften inzwischen aber über die Medien von ihrem Infektionsrisiko erfahren haben und sind von den Behörden aufgerufen, sich in häusliche Quarantäne zu begeben. Der Fall macht Schlagzeilen in Norwegen auch deshalb, weil er am Ende der Sommerferien passiert ist und Gesundheitsminister Bent Høie ein Neuaufflammen der Pandemie nicht länger ausschließt. Er warnt vor einem neuen Phänomen und nennt es Testscham, das Zögern, sich testen zu lassen. Denn wer jetzt positiv getestet wird, steht schnell im Verdacht aus Leichtsinn oder sogar rücksichtslos, andere zu gefährden. Ich fürchte, dass Testscham den Umgang mit der Pandemie schwerer macht. Das dürfen wir uns nicht antun. Denn erstens, wir haben doch keine Ahnung, was die anderen gemacht haben oder was nicht. Und zweitens, wir alle können die Schutzmaßnahmen schon mal vergessen und dann dumme Sachen machen. Auch Bjørn Guldvog, Direktor des norwegischen Gesundheitsamtes, fürchtet, dass sich die Lage im Land in den kommenden Tagen und Wochen wieder verschlimmert. Und das offenbar aus gutem Grund, denn viele anfängliche Einschränkungen sind gelockert worden. Die Leute waren in sommerlicher Urlaubslaune und das zeigt sich offenbar. Die Zahl der Menschen, die in Quarantäne sind, ist deutlich gestiegen. Die Zahl der Infizierten in den vergangenen Wochen auch. Das macht mir Sorgen. Die Freiheit, die wir in diesem Sommer hatten, war teuer erkauft. Und sie könnte auch dank der mutmaßlichen Testscham vieler Norweger schnell wieder beschnitten werden.
Testscham, da haben wir wieder ein neues Wort gelernt. Carsten Schmiester über Infektionsfälle auf einem Expeditionsschiff in Norwegen. Noch bis Montag feiern Muslime das Opferfest. Dafür werden Tiere auf belebten Märkten gekauft, zum Beispiel in der Türkei, und anschließend geschlachtet. Abstand wird kaum gehalten. Karin Sens war in Diyarbakir im Südosten der Türkei, einem Corona-Hotspot.
Auf der Zufahrtsstraße zum großen Tiermarkt in Diyarbakir herrscht schon früh am Morgen Stau. Zahllose verbeulte und staubige Autos reihen sich aneinander. Dazu leere Pritschenwagen, mit denen nachher der Kauf nach Hause gebracht werden soll. Ein Junge in blauer Steppweste und mehr oder weniger weißer Gesichtsmaske treibt seine Schafherde zwischendurch. Schon jetzt ist es heiß. Später wird das Thermometer auf über 40 Grad steigen. Es erinnert fast an Wildwest-Atmosphäre. Hunderte Tiere, Kühe, Schafe und Ziegen stehen in provisorischen Gehegen unter der prallen Sonne. Schatten gibt es auf dem großen Gelände kaum. Es ist staubtrocken. Selami Kaya steht etwas abseits mit Mehmet Yildiz, einem Tierhändler. Dessen Gesicht ist sonnengegerbt. Selami Kayas ist deutlich heller. Er ist Muhtar, also Ortsvorsteher von Sur, einem Bezirk in der Altstadt von Diyarbakir. Ein Muhtar ist ein sehr respektiertes Amt in der Türkei. Selami Kaya bringt das bei seinen Verhandlungen wenig.
Ich will ja nur eine bestimmte Summe bezahlen, aber dafür gibt er mir die Ziege nicht.
Dabei hat er extra noch seinen Nachbarn zur Verstärkung mitgebracht. Keiner der drei trägt eine Maske im Gesicht. Der Tiermarkt ist Männersache. Frauen gibt es hier keine. Selami Kaya schaut sich noch mal auf dem Markt bei den anderen Händlern um. Er weiß, optimal ist das nicht in Corona-Zeiten auf diesem Platz. Der ist alles andere als hygienisch.
Es ist heiß, ich schwitze. Man muss halt eine Maske tragen und das geht schon. Ich will hier schon ein Tier kaufen, aber die meisten sind echt teuer. Ich bin mal über den Markt gelaufen. Mein Tier werde ich dann an meinen Ort bringen und beim Opferfest schlachten.
Nach langem harten Verhandeln wird sich Selami Kaya mit dem Tierhändler doch noch einig. Traditionell besiegelt man den Kauf dann mit einem Handschlag. In Corona-Zeiten ist das nicht möglich. Sie reichen sich stattdessen ein Stöckchen. Die Szene wirkt seltsam. Und Mehmet Yildiz, der Tierhändler, hadert mit der Situation.
Vor Corona war das gut hier auf dem Tiermarkt. Da haben wir gut verkauft. Aber jetzt sind die Preise rauf wegen Corona. Wir hatten hier ein Schlachthaus. Erst haben sie das Schlachten hier ganz verboten. Dann haben sie gesagt, sie bringen uns Container dafür. Haben sie auch, aber die sind zugesperrt. Die meisten Kunden leben in Wohnungen und fragen uns dann, dann, wo sollen wir die Tiere da schlachten? Oft fahren sie dann, ohne eins gekauft zu haben.
Der Muhtar hat eine Ziege erstanden. 15 Kilo wiegt sie, erzählt er. Zum Opferfest will er alle Nachbarn zum Essen in sein Haus einladen. Eigentlich geht das nicht in Zeiten der Pandemie, aber in seinem Distrikt halten die Menschen Corona nicht für gefährlich und das, obwohl es dort viele Fälle gegeben hat, erzählt er. Alle seien behandelt worden und inzwischen wieder gesund. Ein Mann zerrt ein Schaf am Hinterbein rückwärts über den Platz. Das versucht irgendwie auf den anderen drei Beinen mitzulaufen. Der kleine Sohn des Mannes läuft hinterher und treibt das Tier mit einem Stock und leichten Schlägen voran. Schließlich fällt es doch auf den staubigen Boden. Es ist eine grausame Szene. Als sich das Schaf wieder aufrappelt, geht's weiter unter einen Baum am Rand des Platzes. Dort wird es schließlich geschlachtet. Tahir Aslan ist Metzger. Er erklärt:
Es ist alles ein echter Kampf hier. Wir schlachten einfach irgendwo in der Nähe, hier an einem Platz, der einigermaßen geht. Wenn wir hier unter einem Baum schlachten, dann kommt die Polizei und brummt uns eine Geldstrafe auf. Dann beschlagnahmt die Polizei das Tier. Baut uns doch ein Schlachthaus. So geht's doch nicht.
Tierhändler Mehmet Yildiz unterbricht den Metzger. Muhtar Selami Kaya ist schon wieder auf dem Heimweg mit der Ziege im Auto. Beim Opferfest, wenn alle zusammenkommen, ist der Ärger der Händler und Metzger und das Leid der Tiere vergessen und auch Corona.
Eine Reportage aus Diyarbakir in der Türkei von Karin Senz. Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Abend. Es ist 18.26 Uhr. Gestern hatte Außenminister Heiko Maas angekündigt, das Auslieferungsabkommen mit Hongkong aussetzen zu wollen. Reaktionen dazu von Sabine Henkel.
Auslöser für den Eklat ist, dass Hongkongs Regierungschefin angekündigt hat, die Parlamentswahlen zu verschieben. Sie begründete das damit, dass die Corona-Infektionen in Hongkong wieder ansteigen. Kritiker glauben jedoch, dass die Verschiebung andere Gründe hat, nämlich eine drohende Wahlniederlage. Sie bestehen vor allem auf das Recht auf freie und faire Wahlen. Außenminister Maas hat angekündigt, keine Verdächtigen mehr nach Hongkong auszuweisen, so wie es in einem Abkommen eigentlich vereinbart ist. Das hatten auch andere Staaten schon gemacht. Die Entscheidung stieß auf Zustimmung im Bundestag bei der Vorsitzenden des Menschenrechtsausschusses Jensen von der FDP. Sie verlangt aber auch, dass die Bundesregierung noch mehr Druck auf die chinesische Regierung macht, etwa Sanktionen gegen Funktionäre verhängt. Die chinesische Regierung reagierte auf die Entscheidung von Maas empört. Ihre Botschaft in Berlin wirft ihm vor, gegen internationales Recht zu verstoßen und sich in innere Angelegenheiten Chinas einzumischen.
Der Auslöser war der Tod von George Floyd in Minneapolis Ende Mai. Ohne Not erstickt, erdrückt von einem Polizisten, gefilmt von Passanten. Seither wird in den gesamten USA gegen Polizeigewalt und Rassismus protestiert. In einigen Städten sind die Demonstrationen in Gewalt umgeschlagen. Sebastian Hesse über ein Sammelbecken der Erbosten.
When Portland is under attack, whether you're black or white, whether you're right or left, Portlanders come together.
Angesichts der Bilder aus Portland, Chicago, Seattle, Louisville, Albuquerque und anderen Städten, die allabendlich über die amerikanischen Bildschirme flimmern, hat es Donald Trump einfach von bürgerkriegsähnlichen Zuständen zu sprechen.
Many should be arrested, because these are professional agitators, these are professional anarchists, these are people that hate our country.
Viele von denen sollte man verhaften, tobt der Präsident. Denn das sind professionelle Agitatoren und Anarchisten, die unser Land hassen. Seit Wochen versucht Trump, den Eindruck zu erwecken, dass es dem Gros der Demonstranten nur um Krawall geht. Sein Justizminister William Barr zeichnete vergangene Woche bei einer Kongressanhörung ein noch bedrohlicheres Bild.
The rioters have come equipped for fight, armed with powerful slingshots, tasers, sledgehammers, saws, knives, rifles and explosive devices.
Die Unruhestifter reisen bestens ausgestattet an für Straßenschlachten, weiß Barr. Sie haben Steinschleudern, Taserwaffen, Vorschlaghämmer, Sägen, Messer, Schusswaffen und Pyrotechnik im Gepäck. Aktivisten hätten die zunächst friedlichen und berechtigten Proteste gekapert. Das bestätigen im US-Fernsehen durchaus auch Teilnehmer vor Ort.
We're not the ones doing the destruction over here. That's outsiders that don't even live here that are paid.
Das sind nicht wir, die hier randalieren und demolieren, beklagt dieser Demonstrant aus Portland. Das sind angereiste Leute, die wahrscheinlich dafür bezahlt werden, Chaos anzurichten. Dass tatsächlich Agent Provocateur im Einsatz sind, dafür gibt es jedoch keinen Beleg.
No justice! no justice!
US-Fernsehreporter kriegen eine bunte Mischung vor die Kamera. Studenten, Bürgerrechtler, Kriegsveteranen, besorgte Mütter, die sich Wall of Mormons nennen. Neben Black Lives Matter und dem schwarzen Block ist auf den Straßen von Portland längst auch eine dritte Fraktion im Einsatz, die von Trump entsandten Sicherheitskräfte in voller Kampfmontur, die vor allem das Bundesgericht, das mehrfach von Randalierern beschädigt wurde, schützen. Und die von vielen als Provokation empfunden werden. Niemand von uns findet den Vandalismus toll, sagt diese Demo-Teilnehmerin aus Portland. Aber schlimmer ist doch, dass mehr als ein Viertel der Opfer von Polizeigewalt Afroamerikaner sind, bei einem Bevölkerungsanteil von nur 6%. Oregons Gouverneurin Kate Brown drängt auf ein Ende der Gewalt, damit wieder über diesen Missstand diskutiert werden kann.
People throwing rocks and burning garbage cans, that has got to stop. Oregon, we can do better than that.
Es gibt schon einige Bücher über Donald Trump, geschrieben von Journalisten, von ehemaligen Mitarbeitern, von ehemaligen Beratern. Die Autoren, die haben ihn in der Regel angegriffen, haben ihn kritisiert und der Präsident hat sie abgetan als Verwirrte, als Enttäuschte, als Gescheiterte. Jetzt hat ein Familienmitglied ausgepackt, seine Nichte Mary. Ihr wird es wohl ähnlich ergehen wie ihren Vorgängern. Titel des Buches: Wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf. Antje Passenheim hat mit Mary Trump gesprochen.
Eine schrecklich nette Familie, in die sie da reingeboren wurde. Mary Trump sagt, sie hat den gefährlichsten Mann der Welt erschaffen, ihren Onkel Donald.
I say that not because as an individual human being he's the most dangerous man.
Ich sage das nicht, weil er als einzelner Mensch der gefährlichste Mann ist. Wissen Sie, wenn er ein Privatmann wäre, könnte er sich selbst oder einigen Menschen in seiner Umgebung gefährlich werden. Er ist gefährlich wegen der Position, die er innehat, und wegen der Macht, die sich aus dieser Position ergibt.
Mary Trump ist Psychologin und sie ist die Tochter von Donalds ältesten Bruder Fred Jr., der an den Folgen von Alkoholismus starb. Viel Zeit in ihrer Kindheit verbrachte Mary im Haus ihrer Großeltern in Queens, sagt sie im Interview mit dem ARD-Studio New York. Dort wuchs auch Donald auf.
There are several through lines actually.
Und es beginnt sicherlich damit, dass mein Großvater ihn unterstützt hat mit seiner Macht, seinem Geld, seinen Verbindungen und seiner Bereitschaft, Donald wiederholt scheitern zu lassen, ohne dass Donald jemals zur Rechenschaft gezogen wurde.
Großvater Fred hat ein Immobilienimperium. Das soll sein ältester Fred Jr. übernehmen. Doch der Patriarch erkennt schnell, dass der 7 Jahre jüngere Donald die besseren Qualitäten dafür hat.
Mein Vater war kein Killer, er war kein harter Kerl, er war nicht bereit zu betrügen, zu lügen und zu stehlen, um zu gewinnen, koste es, was es wolle. Aber dann erkannte mein Großvater, dass Donald diese Person war.
Der hatte kapiert, dass es in dieser Familie mehr um Geltung als um Gefühle ging. Seine Nichte beschreibt ihn als jung mit kaputtem Ego. Schon mit 7 Jahren war er ein Tyrann, weiß Mary Trump aus Familienerzählungen.
Eines Abends bereitete meine Großmutter das Abendessen vor und stellte eine große Schüssel Kartoffelpüree hin. Und Donald tyrannisierte Robert. Er hörte nicht auf, ihn zu ärgern. Und Rob weinte. Und niemand konnte Donald dazu bringen, aufzuhören. Schließlich hatte es mein Vater satt. Er nahm diese riesige Schüssel Kartoffelpüree und kippte es einfach auf Donalds Kopf.
Alle hätten gelacht, nur Donald nicht. Auch mit 73 Jahren verziehe Trump noch immer keine Miene, wenn andere diese Geschichte erzählten. Eine Schlüsselszene, meint Mary Trump.
Ja, ich denke, es ist ein entscheidender, ein wichtiger Wendepunkt in seiner Haltung gegenüber meinem Vater und seiner Furcht oder sogar Todesangst vor Erniedrigung. Auf der anderen Seite fiel es ihm auch leicht, Demütigung als Waffe gegen andere Menschen einzusetzen.
Und die Lüge. Mary Trump sagt, ihr Onkel habe sogar jemanden dafür bezahlt, um eine Prüfung für ihn zu machen, damit er auf eine bessere Universität gehen konnte. Das Weiße Haus spricht von einem Buch von Fehlbehauptungen. Mary Trump spricht von einem Buch, das sie einfach schreiben musste. Im Gespräch mit dem ARD-Studio New York erinnert sie sich an ihre Gefühle in der Wahlnacht.
It did feel like over 60 million people.
Es fühlte sich an, als hätten über 60 Millionen Menschen die bewusste Entscheidung getroffen, dieses Land in eine Version meiner furchtbaren Familie zu verwandeln.
To turn this country into some version of my horrible family.
Die Trump-Nichte Mary hat mit ihrem Onkel literarisch abgerechnet. Ein Beitrag von Antje Passenheim. Wir kommen zum Sport und damit zur Formel 1. Die ersten drei Saisonrennen hat jeweils ein Mercedes gewonnen. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion ist bei mir im Studio. Wird die Serie auch beim vierten Rennen in Silverstone so anhalten?
Ja, das sieht ganz danach aus, denn sowohl Weltmeister Lewis Hamilton als auch sein Teamkollege Valtteri Bottas haben den anderen Fahrern in der Qualifikation heute mal wieder keine Chance gelassen. Hamilton auf der Pole ist eine Sekunde schneller gewesen als der erste Nicht-Mercedes-Fahrer Max Verstappen auf Platz 3. Jens Wolters berichtet.
An Mercedes gibt es auch in dieser Formel-1-Saison keinen Weg vorbei. Auch im vierten Rennen des Jahres sicherte sich ein schwarzes Auto mit silbernem Stern die Pole-Position. WM-Titelverteidiger Lewis Hamilton wird von Startplatz 1 aus in sein Heimrennen in Silverstone gehen. Dabei hatte er nicht souverän den dritten Teil im Qualifying erreicht. Einen Dreher legte Hamilton nämlich hin auf die Strecke. Mit neuen Reifen lieferte er dann aber die notwendigen Zeiten ab. Die Mercedes-Dominanz wird durch den finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas unterstrichen, der zweitschnellste im Qualifying war. Auf Startplatz 3 wird der Niederländer Max Verstappen im Red Bull stehen. Für Ferrari fuhr der Monegasse Charles Leclerc das beste Tagesergebnis raus. Das brachte ihm Startposition 4 ein. Teamkollege Sebastian Vettel fuhr dagegen einmal mehr vielen anderen hinterher und landete im Qualifying auf Rang 10. Erwähnenswert noch der zweite deutsche Fahrer Nico Hülkenberg. Er sprang kurzfristig beim Team Racing Point für den Corona-positiv getesteten Sergio Perez ein. Noch ohne eigenen Helm und ohne eigene Schuhe lief es für Hülkenberg aber ganz ordentlich. Er wird von Position 13 aus in den großen Preis von Großbritannien starten.
Ein Bericht von Jens Wolters. Wird die FIFA-Ethikkommission ein Verfahren gegen den Präsidenten des Fußball-Weltverbandes Gianni Infantino einleiten oder nicht? Das ist die Frage. Nachdem die Schweizer Justiz ein Strafverfahren gegen Infantino eröffnet hat, weil Infantino den Chef der Schweizer Bundesanwaltschaft Michael Lauber dazu angestiftet haben soll, sein Amt zu missbrauchen. Der Schweizer Rechtsexperte Marc Piet ist sich aber nicht sicher, ob es wirklich Konsequenzen für Infantino geben wird.
Ich bin mir da noch nicht so ganz klar. Also primär wirft man ja Herrn Lauber vor, dass er ein Gespräch durchgeführt hat, das nicht im Büro stattgefunden hat, sondern in oder mehrere Gespräche in Restaurants und dass man nicht protokolliert hat. Das ist primär seine Aufgabe als Bundesanwalt, dass es korrekt durchgeführt wird. Man hat allerdings vor kurzem in den sogenannten FIFA-Leaks durchaus auch Indizien dafür gefunden, dass Infantino sich reinwaschen wollte. Da wird man genau nachfassen müssen, ob es mit rechten Dingen zugegangen ist. Das ist für mich eine sehr offene Frage. Und das ist ehrlich gesagt das, was Frau Rojas jetzt abklären müsste. Ich verhehle nicht, dass ich hier nicht sehr viel zutraue. Das Problem war ja, dass ursprünglich eine Gruppe von unabhängigen, professionellen Leuten in dieser Ethikkommission waren. Und dann hat man die alle rausgeworfen und ersetzt durch Leute, die, wie kann man das höflich ausdrücken, von der Sache nicht besonders viel verstehen und eher gute Freunde sind.
Sagt Marc Piet im Deutschlandfunk-Interview. Toronto und Edmonton, das sind die zwei Städte, in die die nordamerikanische Eishockeyliga mehr oder weniger geflüchtet ist, um ihre Playoffs durchzuführen. Katrin Brandt über den heutigen Neustart einer Liga, in der mit Leon Dreiseitel ein Deutscher die Chance hat, wertvollster Spieler zu werden.
Dass die Eishockeyliga NHL ihre Playoffs in Kanada ausspielt, wird allgemein als kluger Schachzug wahrgenommen. Während in den USA die Corona-Zahlen explodieren und zum Beispiel die gerade erst gestartete Baseball-Liga schwer mit Infektionen zu kämpfen hat, gilt Kanada als sicher. Und bisher ist auch kein Eishockeyspieler positiv getestet worden. 24 Teams haben es in diese letzte Phase geschafft. Die eine Hälfte wird in Toronto spielen, die andere in Edmonton. Das Ganze ist als Bubble, als Blase angelegt. Die Teams sollen für die Dauer des Wettkampfs möglichst abgeschlossen leben. 4,5 Monate lang war die Saison unterbrochen. Die Spieler dürften also auf der einen Seite ausgeruhter sein als sonst, auf der anderen Seite aber womöglich ein bisschen eingerostet. Unter den deutschen Spielern hat Leon Dreiseitel von den Edmonton Oilers eine sehr erfolgreiche Saison hinter sich und träumt nun von mehr. Für ihn dürfte es sich heute allerdings sehr komisch anfühlen. Im eigenen, fast 20.000 Zuschauer fassenden Stadion spielen die Oilers heute Nachmittag Ostküstenzeit vor leeren Rängen gegen die Chicago Blackhawks.
Und einen ausführlichen Bericht über Leon Dreiseitel und den Neustart der NHL, genauso wie das gesamte Interview mit Marc Piet, gibt es gleich um 19.10 Uhr in Sport am Samstag.
Da hören wir Sie dann wieder. Maximilian Rieger, vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen für Ihr Interesse an dieser Sendung. Ich bin Tobias Oehlmeier und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.